Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Heute ist der letzte Tag des Jahres 2019 und viele Menschen werden es wieder kaum abwarten können, bis es 24 Uhr schlägt und das neue Jahr beginnt. Diese Wartezeit wollen wir Ihnen nun um eine Stunde hoffentlich schön verkürzen, indem wir uns genau darauf konzentrieren. Auf das Warten in der Schlange, im Supermarkt, im Wartezimmer, am Telefon, in der Hotline und ja, vielleicht auch beim Warten auf Godot. Literarische Stimmen werden wir natürlich hören und einschätzen mit einer Expertin für die Kunst des Wartens. So heißt das Buch, das die Romanistin und Kuratorin Claudia Peppel mit herausgegeben hat. Sie ist im Studio. Guten Morgen, Frau Peppel.
Guten Morgen.
Worauf haben Sie heute denn schon gewartet, Frau Peppel?
Oh, ich habe hier im Deutschlandradio gewartet, unten beim Pförtner, bis ich abgeholt wurde.
Das war hoffentlich nicht allzu lang, haben wir Sie warten lassen. Nein. Als Kuratorin haben Sie Ausstellungen zum Warten verantwortet. Sie arbeiten am Berliner ICI, dem Institute for Cultural Inquiry. Sind Sie also auch, also vor allem durch die Kunst zu diesem Thema, dem Phänomen des Wartens gekommen?
Ja, ich glaube, ich bin vor allen Dingen durch die Kunst gekommen, weil aufgefallen ist, dass insbesondere 2015 die Warteschlangen wieder deutlicher in den Blick kamen. Also überall, wo man hingeschaut hat, sah man insbesondere durch die Flüchtlingssituation natürlich sehr, sehr viele Leute warten. Und gleichzeitig aber auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und als ehemalige Westberlinerin wurde ich natürlich auch an meine Kindheit erinnert, die viel mit Warten zu tun hatte, wenn man Berlin verlassen wollte.
Sie haben Ihre Beobachtungen, Ihre Erfahrungen, viele Texte von Künstlern zum Warten jetzt in einem Buch gebündelt. Wir hören davon ausführlich, Claudia Peppel. Sie begleiten uns in dieser Lesart. Willkommen nochmals allerseits. Die letzte Lesart 2019 und vertreiben uns heute die Zeit mit Gedanken über das Warten. Es ist ein Thema, das auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen inspiriert hat, die wir danach gefragt und um ihre Gedanken gebeten haben. Hören wir zunächst Ulrike Dresner zu.
Warten, 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 Spannung. Das ist richtig, Spannung. Schlange in der Post. Einer vorn, einer hinten. Mensch fühlen. Postschlange. Kommt einer an, stellt sich vor mich. Ich protestiere. Er dreht sich um. Du hast doch eh nichts anderes mehr zu tun, sagt er. Nur weil ich graue Haare habe. Warte nur, balde. Babyboomer sein. Immer überall zu viele. Deutschland ist voll. Einer vorn, einer hinten. Stau. Bistro im ICE, voll. Vor dem Tresen, an der Theke, voll. Einer hinter dir, einer vor dir. Schlange stehen. Schlange bilden üben. Stehen üben. Warten. Warten ist Struktur. Wenn eine Struktur nicht stimmt und das fühlbar wird. Weil Strukturen nicht flexibel genug sind. Warten ist der Zusammenstoß mit Vergangenheit. Weil eine Struktur auf eine andere Menge eingestellt ist. Wie es früher passte, nun nicht mehr passt. Weil etwas notorisch unterversorgt wird. Warten, warten, üben, Schlange bilden, üben. Babyboomer sein. Warten ist Wiederholung des Vorrückens, der Kleinteiligkeit. Warten ist Zeit. Gestaute Zeit, gedehnte Zeit. Das Internet ist schön. Dort wartet man nicht. Es mag eine Schlange geben, man sieht sie nicht. Es gibt keine Schlange. Ich bekomme sofort eine Antwort. Ihr Vorgang wurde registriert, xxxx. Bearbeitung schnellstmöglich. Man kann nicht warten im Internet. Man kann nur erwarten. Vielleicht nicht einmal das. Deutschland ist zu voll. Deutschland ist zu leer. Ich fahre durch Brandenburg. Keiner vorn, keiner hinten. Leer. Dann stehe ich wieder in der Schlange. Stehe ich lieber in der Schlange? Warten, warten, üben. Üben, einen Menschen vor mir zu haben, einen hinter mir. Warten, warten, üben. Üben, Schlange bilden, üben, warten, üben. Üben, Geduld.
Die Schriftstellerin Ulrike Dresner über das Warten. Unser Thema heute hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur zum guten Jahresschluss. Und bei uns im Studio ist die Romanistin und Kuratorin Claudia Peppel, Mitherausgeberin des Buches Die Kunst des Wartens. Schauen wir doch jetzt mal auf diesen Zustand. Frau Peppel, Ulrike Dresner hat schon wesentliche Motive ja angespielt, die wir sofort mit dem Warten verbinden. Im Alltag wartet man ständig auf den Bus, man steht in der Schlange, man wartet auf einen Anruf, auf den Briefträger. Was ist denn das für ein Warten? Ist ja doch meistens nervig, ne?
Ja, wobei ich finde, Frau Dresner hat das ja schon sehr schön gefasst. Ich glaube, das eine sehr Wichtige ist, dass Warten eine wirklich zutiefst körperliche Erfahrung ist, dass es auch ein Unterschied ist, ob wir beim Warten zum Beispiel sitzen oder ob wir anstehen müssen. Und auch, wie sehr uns doch dieses Gefühl des Ausgebremstwerdens in eine innere Unruhe versetzt. Und ich glaube, dass das Warten einerseits immer so ein Transitraum ist, also ein Raum, wo wir auf etwas warten, was dann hoffentlich kommt, aber manchmal eben auch nicht kommt, und wo wir etwas hinter uns lassen und dann der, wie soll man sagen, kontemplativen Selbstbeobachtung ausgesetzt sind. Und das fand ich jetzt in dem Text von Frau Dresner wirklich sehr schön, wie sie das beschrieben hat, dass eben sehr starke Komponenten von Ungeduld, innerer Unruhe, diesen Stillstand oder dieses Ausgebremstsein nicht ertragen zu können, uns anheimfallen und gleichzeitig, oder wir diesem Zustand anheimfallen und gleichzeitig aber eben auch sofort so eine, ja, Selbstreflexion einsetzt, dass wir darüber nachdenken, was eigentlich in diesem Moment mit uns passiert.
Es gibt aber auch jetzt jenseits der Alltagsbanalität des Wartens auch höhere Stufen, würde ich mal sagen, so auf eine Beförderung zum Beispiel im Job, ne? Oder auch, man wartet auf den Frühling, auf bessere Zeiten, und dann höchste Stufe vielleicht metaphysisch, man wartet auf den Messias, wenn man religiös ist, oder auf die Katastrophe, wenn man apokalyptisch gestimmt ist. Dann ist Warten ja eigentlich wirklich Erwarten. Das ist eine andere Art von Anspannung.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz andere Art von Anspannung, weil wir dort natürlich immer wieder unterbrochen werden im Sinne von, dass wir nicht so unmittelbar diesem quälenden Zustand ausgesetzt sind, sondern einfach in eine weitere und größere Ferne denken und dann nicht so unmittelbar betroffen sind.
Ich meine, immer ist das Warten mit dem Zeitgefühl verbunden. Nie ist Zeit fühlbarer als beim Warten, könnte man vielleicht sagen. Man spricht aber dann auch so unschön vom Zeit-Totschlagen.
Ja, ich glaube, es ist nicht nur das Gefühl der Zeit, sondern das Interessante ist, dass es auch immer mit einem Raum verbunden ist. Also ich glaube, Warten hat immer mit beidem zu tun, mit diesem unmittelbaren Erleben von Zeit und gleichzeitig aber auch mit einer ganz bestimmten Räumlichkeit und einem bestimmten Setting, in dem wir uns befinden.
Ich fand es vorhin interessant, wie Sie gleich sagten, ja, es ist ein Unterschied, ob man in der Schlange steht oder in einem Wartezimmer sitzt. Sie, Claudia Peppel, haben sich ja intensiv mit der Kunst des Wartens auseinandergesetzt. Was ist Ihnen denn dabei besonders aufgefallen? Wie gehen Künstler mit dem Warten um? Fällt einem sofort Bilder ein mit Wartesälen?
Ja, also die kleine Ausstellung, die ich am ICI Berlin kuratiert habe mit drei Kolleginnen, die behandelte tatsächlich in erster Linie Warteräume. Das heißt, die Ausstellung hieß The Waiting Room und wir haben uns insbesondere eben dieser unterschiedlichen Ästhetik von Warteräumen gewidmet, also angefangen vom Waschsalon bis zur Flughafenlounge. Und da kann man natürlich auch sehr interessante Beobachtungen machen. A, dass es eine besondere Ästhetik des Wartezimmers gibt und dass wir ja auch alle, wenn wir kurz drüber nachdenken, eigentlich sofort erkennen, wann wir in einem Wartezimmer sind. Also man braucht uns nur ein Bild zu zeigen und wir wissen, oh ja, hier wartet man auf irgendetwas. Das war das eine. Und das andere, finde ich, was eben sehr, sehr interessant ist, ist, dass diese künstlerische Beschäftigung damit natürlich auch zeigt, dass Künstlerinnen und Künstler sehr affiziert sind vom Warten, weil das in ihrem Leben eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, Künstler warten eben auf Erfolg oder haben Angst, den Erfolg, den sie gerade haben, zu verlieren. Das heißt, sie müssen sich immer wieder bewerben, immer wieder ihre Kunst ins Spiel bringen und haben daher natürlich wirklich unmittelbar ständig mit diesen Wartezuständen zu tun.
Wir werden nachher noch den Journalisten und Autor Timo Reuter hören, der über verschiedene Wartekulturen in aller Welt geschrieben hat. Inwieweit haben Sie, Claudia Peppel, bei Ihrer Arbeit oder bei also Ihrer kuratorischen Arbeit auch kulturelle Unterschiede gemerkt, wie Künstler doch vielleicht aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen anders umgehen mit dem Warten, mit der Zeit?
Also einmal, was ich vorhin schon berichtet habe, ich glaube, dass tatsächlich meine Erfahrung als Berlinerin mich auch sehr geprägt hat, weil ich schon in früher Kindheit damit vertraut war, dass es eben Grenzen gibt und dass man an Grenzen warten muss. Das andere ist, dass ich tatsächlich mit die Kollegin, mit denen ich die Ausstellung kuratiert habe, Italienerin sind und man schon den Eindruck hat, dass es innerhalb Europas auf jeden Fall auch Unterschiede gibt, mit dem Warten umzugehen. Also ich glaube, wir alle haben ja die Briten vor Augen, für die eben die Queue offenbar weniger dramatisch ist als für uns. Also ich denke schon auch, dass man Warten üben kann und Warten auch eine gegebenenfalls stärkere kulturelle Vertrautheit besitzt und bestimmte Menschen oder Menschen bestimmter Kulturen es weniger dramatisch finden zu warten.
Da sprechen Sie auch einen interessanten Zusammenhang an. Warten ist auch ja politische Macht. Ne? An der Grenze wartet man. Als Berlinerin waren Sie vielleicht auch an der Friedrichstraße in der Warteschlange, wenn man im Übertritt zur DDR, in der ehemalige DDR. Viele ältere Hörerinnen und Hörer, die in der DDR auch groß geworden sind, werden sich noch gut an das Schlange stehen, an das ewige Anstehen erinnern können. Also Macht ist, Warten ist auch ein Herrschaftsinstrument.
Unbedingt. Und ich finde auch sehr wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, dass zum Beispiel eben auch Gefängnisse natürlich die Strafe besteht in dem Warten. Also es ist nicht nur so, dass jemand anders darüber verfügt, wie viel Lebenszeit man dort verbringt, sondern tatsächlich bedeutet eben eine Gefängnisstrafe in erster Linie darauf zu warten, dass man wieder freigelassen wird. Und ich glaube, dass das selten gesehen wird, was das überhaupt bedeutet, sich eben nicht frei bewegen zu können. Und das ist etwas, was wir beim Warten unmittelbar erleben können. Und daher finde ich es auch so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und eben auch einfach zu spüren, so sehr, wie ich mich dann eingeschränkt und unterdrückt fühle, wenn ich irgendwo warten muss. So geht es natürlich vielen anderen Leuten auch, sodass ich es auch gut finden würde, wenn Menschen darüber nachdenken würden, die es eben in der Macht haben, andere Leute länger oder kürzer warten zu lassen.
Dem Warten widmen wir uns heute in der Lesart und exklusiv für Deutschlandfunk Kultur haben sich Autorinnen und Autoren zum Thema an den Schreibtisch gesetzt, auch die Berliner Schriftstellerin Katharina Hacker.
Als junges Mädchen war ich, es war im November oder Dezember, mit meinen Eltern in Venedig, vielleicht auch noch ein Kind. Kalt war es und nass, wir wohnten im Palazzo einer Freundin der Eltern an einem schmalen Kanal. Jetzt denke ich an das, was Joseph Brodsky über die Nebel schreibt, den dicken Nebel in Venedig, so dick, dass ein Mensch, nachdem er längst vorüber, einen langen Tunnel in Menschenform hinter sich herzieht. Meine Eltern besuchten einen befreundeten Maler, Emilio Vedova, ein großgewachsener Mann. Wir liefen vom Atelier zur Wohnung oder andersherum. Es war in der Gegend der Dogana und es war nahe bei Santa Maria della Salute, der Kirche, die zum Dank für die Errettung vor der Pest gebaut wurde. Ein Drittel der Einwohner habe die Stadt an die Pest, die im Jahr 1630 ausbrach, verloren, nämlich etwa 46.000 Menschen. Ob es gestürmt hatte, ob ungewöhnlich schlechtes Wetter gewesen, ob eine lange Zeit hin der Bau mit seinen vielen heiligen Figuren auf den Voluten wenig beachtet und renoviert worden war. Es fand sich im harschen Wind ein Schild, schief, wie heruntergestürzt oder ungenügend aufgestellt mit der Aufschrift »Attenzione, caduti angeli«. »Come un angelo«, sagte zu mir der Maler, als ich in der Gasse im Gegenlicht stand, hochgewachsen und schmal, mit blonden Locken, ein Kind. Seither warte ich auf einen Engel. Eine Zeit lang habe ich mich mit der Engelslehre des heiligen Thomas beschäftigt. Ich dachte dann verstanden zu haben, warum Engel wichtig sind. Sie zeichnen die Kontur des Menschen in dem, was er vermag, in dem, was Engeln verwehrt bleibt. Das Warten auf die Engel hat sich mit der Sehnsucht nach jenem Moment vermischt, in dem ein alternder Mann mich anschaute und sagte, »Come un angelo«. Er war wohl an die 60 Jahre alt, kaum älter, als ich es jetzt bin. Unweit des Schildes, »Attenzione, caduti angeli«, es war der Blick, der sieht, was man sehen könnte und sehen kann und sich selber, was sein könnte. Ein gefallener Engel? Nicht aus den Höhen des Himmels in die Tiefen der Hölle, sondern gestürzt von einer Balustrade auf den Steinplatten des Gehwegs zerborsten oder unversehrt geblieben.
Warten, literarisch mit der Schriftstellerin und Buchpreisträgerin Katharina Hacker. Wir sind jetzt verbunden mit einem weiteren Experten, mit dem Autor und Journalisten Timo Reuter. Warten, eine verlernte Kunst, so heißt sein jüngstes Buch. Timo Reuter ist derzeit unterwegs. Wir erreichen ihn in Belize in Mittelamerika. Guten Tag, Herr Reuter.
Ja, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
In Ihrem Buch beschreiben Sie gleich zu Beginn eine Reise nach Brasilien, an einen ganz entlegenen Ort, wo man auch ja, ganz anders wartet als bei uns im hektischen Westeuropa. Jetzt sind Sie wieder auf Achse. Wie ist denn so das Warten gewesen? Vorher waren Sie in Mexiko, jetzt in Belize.
Ja, das Warten hat hier schon einen ganz anderen Stellenwert, würde ich sagen. Also es gehört meistens viel mehr zum Leben dazu als bei uns, obwohl man bei uns ja auch warten muss. Aber die Erwartung ist bei uns eben doch eine andere. Wir wollen, dass der Bus sofort und pünktlich kommt, und wenn er nur 5 Minuten Verspätung hat, dann ärgern wir uns. Und hier ist diese Erwartungshaltung auch ein etwas anderer. Also der Bus kommt eben oft, wann er will.
Ich meine, auf Reisen ist das Warten ja ein dominierender Zustand, kann man sagen. Warten am Flughafen, bei der Ankunft wieder, bis man dorthin kommt, wo man hin will. Das ist im Grunde schon ein ganz anderes Warten als im Alltag. Irgendwie auch ja vorfreudiger, oder?
Naja, es ist natürlich ein Privileg, überhaupt auf Reise zu sein. Und dementsprechend, denke ich, ist man da schon auch selber entschleunigter und vielleicht auch etwas offener für seine Umwelt, was dort passiert. Trotzdem beobachte ich schon auch oft, dass Menschen am Flughafen unglaublich gestresst sind, obwohl es ja eigentlich gerade in den Urlaub geht. Deswegen bin ich schon noch mal darauf gekommen, so, dass ich mir gedacht habe, naja, der Unterschied zwischen dem Reisen und dem bloßen Tourismus ist vielleicht nicht so sehr, ob man seine 7 Sachen jetzt im Rollkoffer oder im Rucksack transportiert, sondern eher eben, ob man auch bereit ist zu warten und zu schauen, was in diesen Zwischenräumen dann auch passiert.
Das Stichwort Entschleunigung heben wir uns noch auf, Herr Reuter. Sie sprechen in Ihrem Buch nun von einer verlernten Kunst des Wartens. Das unterstellt ja, dass das Warten mal eine Kunst war, die wir Menschen anscheinend beherrscht haben. Wann wäre das denn gewesen?
Na, ich denke, es ist ein bisschen so bei uns früher gewesen, wie es auch hier, wo ich jetzt gerade bin, jetzt noch ist, dass einfach ein anderes Zeitverständnis herrscht, dass die Uhr nicht so sehr den Alltag dominiert oder eben nicht nur dominiert, ja, dass die Zeit eher an Ereignissen orientiert ist, die sogenannte Ereigniszeit. Also bei uns wäre das eben dann gewesen, bevor die Uhr das Leben dominiert hat. Die Uhr ist ja schon ein paar hundert Jahre alt, aber dass sie wirklich den Alltag so sehr strukturiert, das ist ja auch noch nicht so lange her. Das ist im Prinzip mit der Industrialisierung dann gekommen.
Sie haben viele literarische Quellen ausgewertet für Ihr Buch, Timo Reuter. Und besonders interessant fand ich das Kapitel über das Grimmsche Wörterbuch. Der Eintrag über das Warten, der umfasst nicht weniger als 21 Seiten. Und das ist eine ganz interessante Semantik, was dieses Warten eigentlich durchlaufen hat bis in unsere Zeit. Was kann man denn hier von den Brüdern Grimm noch aus der Vergangenheit lernen?
Also es ist super interessant. Mir ist das Grimmsche Wörterbuch vorher auch so ein bisschen durch die Finger gerieselt. Ich wusste, es gibt es, aber habe eigentlich ehrlich gesagt nie reingeschaut. Es ist aber ein wirklicher Schatz. Ja? Also man sieht, dass das Warten dort früher zum Beispiel hieß, Ausschau zu halten. Wir kennen das heute vielleicht noch in der Warte. Und in diesem Ausschau halten, da steckt ja eben eine Menge drin. Ich habe es gerade schon mal angedeutet. Wir stehen irgendwo und wir warten. Und statt uns zu ärgern, könnten wir jetzt mal in die Welt hinaushorchen, mal Ausschau halten, mal beobachten, was um uns herum passiert. Warten hieß früher aber, das lernen wir auch bei den Brüdern Grimm, hieß zum Beispiel auch aufzupassen. Also man kennt das heute noch vom Wärter. Es hieß zu dienen, wir haben heute noch das Aufwarten, und es hieß eben auch zu pflegen. Und das Spannende ist, früher hat man auch Menschen gewartet. Heute warten wir nur noch Maschinen eigentlich.
Kommen wir in unsere Zeit, Herr Reuter. Hier prägen Sie das so bezeichnend wie einleuchtende Wort vom digitalen Sofortismus. Alles passiert blitzultraschnell mit Internet, mit unseren Smartphones. Was hat denn diese Entwicklung mit dem Warten angerichtet?
Ja, es hat eigentlich die Bereitschaft zu warten noch weiter kaputt gemacht. Weil wir sind ja schon gewohnt, wie Sie es gerade eben gesagt haben, dass wir wirklich alles sofort bekommen und dass wir nicht mehr darauf warten müssen. Das heißt, wer warten muss, gilt als arm, der ist arm dran, es ist vielleicht auch uncool. Genau, und dem entgegen würde ich eben sozusagen eine etwas andere Kultur des Wartens stellen, die sich eben auch diesem digitalen Sofortismus entgegenstellt und diese Bereitschaft, dann Ausschau zu halten und in die Welt hinauszuhorchen, die bedingt natürlich auch, dass man dann an der Bushaltestelle eben auch mal das Smartphone in der Tasche lässt.
Nun ist aber dieses Hochfrequenz-Zeit-Sofortismus-Gefühl ja schon länger unter kritischer Beleuchtung. Allenthalben wird Entschleunigung gepredigt. Das Wort ist auch bei uns schon gefallen, vom Innehalten. Mach mal langsam, überschreiben Sie selber ein Kapitel und entwerfen dann 10 Lektionen gegen die Zeitnot. Da hat mich besonders die Let It Be-Liste charmiert. Was ist denn das?
Naja, meistens, ich zähle da selber auch dazu, machen wir uns ja To-Do-Listen, was wir noch alles zu erledigen haben. Und das setzt einen ja irgendwie auch unter Druck. Und das Gegenteil wäre eben mal, eine Liste zu machen von allen Dingen, die wir jetzt mal sein lassen. Und dass wir als nächsten Schritt dann auch all diese Dinge wirklich auch mal sein lassen, mal uns eine Stunde oder eine halbe Stunde oder auch nur 10 Minuten nehmen, in denen wir einfach mal nichts tun. Und man muss natürlich schon dazu sagen, dass das auch ein Privileg ist. Also nicht alle Menschen haben auch ökonomisch überhaupt die Möglichkeit dazu, mal langsam zu machen. Aber ich glaube, viele Menschen bilden sich auch eher ein, dass es immer weiter, immer schneller gehen muss. Und spätestens beim Warten an der Bushaltestelle, wir haben ja nicht selbst in der Hand, wann der Bus kommt, da könnten wir ja wirklich mal innehalten und einfach mal sein lassen, mal keine Übersprungshandlung vollziehen. Mhm. In diesem Sinne ist eben die Let It Be-Liste ein ganz bewusster Schritt, mal aufzuschreiben, was ich eben alles jetzt mal nicht tue.
Und noch einmal Literatur mit Timo Reuter. Wunderbare Heilkraft, würde ich sagen, haben Sie ausgerechnet bei Samuel Beckett gefunden. Im Warten auf Godot. Es ist wohl das sprichwörtlichste Drama zum Thema. Warum, Herr Reuter, sollten wir uns denn gerade das heute immer wieder mal ansehen?
Naja, ich bin selber ins Theater gegangen in Frankfurt und habe dann erstmal beobachtet, dass doch viele Leute die ganze Zeit auf die Uhr geschaut haben. Da war eine gewisse Unruhe. Und dieses Stück, das zwingt einen ja eigentlich zur Langeweile, zur Leere, zum Nichtstun. Und ich glaube, genau dieser Zwang zur Langeweile, sozusagen dazu Löcher in die Luft zu starren, der geht uns ja heute, wir haben es ja schon angesprochen, mit dem Smartphone, mit dem Sofortismus, da geht uns ja immer mehr verloren. Und das Stück zwingt uns ein Stück weit dazu, einfach mal Langeweile zu empfinden und mal zu gucken, was dann eigentlich passieren kann. Das ist natürlich schon erstmal ein Zustand der Leere, aber aus dieser Leere heraus erwächst eben dann auch etwas. Zuallererst wahrscheinlich die Selbstreflexion, die Frage, was mache ich denn überhaupt mit meiner Zeit?
Man muss nur warten können, das Glück kommt schon. Das hätte Samuel Beckett vermutlich nie gesagt, aber Paula Modersohn-Becker hat uns dieses Zitat spendiert. Wir lesen es neben vielen anderen produktiven Erkenntnissen in Timo Reuters Buch Warten, eine verlernte Kunst, im Westend Verlag erschienen. Timo Reuter in Belize, vielen Dank für dieses Gespräch. Ein frohes neues Jahr Ihnen und natürlich weiterhin gute Reise.
Ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach Deutschland.
Wir warten gemeinsam mit Claudia Peppel heute auf das Jahresende. Gerade haben wir den Autor Timo Reuter gehört, der uns vom Warten als verlernter Kunst erzählt hat und von Strategien, das Warten produktiv zu wenden. Diese Let It Be-Liste von Timo Reuter, Frau Peppel, die hat schon was, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass es natürlich wichtig ist, sich mit diesem Zustand auseinanderzusetzen, warum es uns so wütend, nervös und unruhig macht. Und ich glaube, dass abgesehen natürlich von diesem Sofortismus, den Timo Reuter benennt, natürlich auch wirklich dieser Ruf nach maximaler Produktivität ein ganz wichtiger Faktor ist, warum wir diese Momente des Innehaltens als so belastend erleben. Und da glaube ich, dass man wirklich eine Menge lernen kann in diesem Warten, tatsächlich mal diese Ruhe einkehren zu lassen, warum wir uns eigentlich ständig selbst so unter Druck setzen, so viel leisten zu müssen.
Hat das Smartphone oder wirklich dieser digitale Sofortismus so viel verändert? Ich meine, zu allen Zeiten haben Menschen die Zeitnot, die Geschwindigkeit beklagt. Das ist ja immer ganz lustig, wenn man Texte aus dem 18. Jahrhundert sieht, wo es heißt, um Gottes Willen, niemand hat mehr Zeit.
Das stimmt. Ich glaube auch nicht so sehr, dass es eine Frage der Geschwindigkeit ist, sondern ich glaube, inzwischen ist es tatsächlich die Möglichkeit, so viel parallel machen zu können. Und das ist ja
auch etwas. Also wir sind ja alle beständig auf ganz unterschiedlichen Leveln unterwegs und machen eben Dinge und merken es ja selber kaum noch, wie viel wir eigentlich parallel machen. Und ich glaube, das ist natürlich neben diesem Zeitdruck ein zusätzliches Problem, wo wir einfach auch merken, wie anstrengend das ist. Nicht während wir es tun, aber oft, wenn wir dann mit diesen parallelen Dingen fertig sind, dass wir dann merken, wie viel Kraft hat uns das gekostet.
Zurück zum Warten. In der Kultur, da gibt es auf jeden Fall schöne Erwartungen, zum Beispiel auf das nächste tolle Buch. Übers Jahr geben uns hier in der Lesart ja immer Buchhändlerinnen und Buchhändler ihre literarischen Empfehlungen. Und heute hören wir sie mal hoffnungsvoll warten.
Ich warte ganz verzweifelt auf Übersetzungen von Büchern, die ich nicht im Original lesen kann. Ich bin Maria Christina Piwowarski, ich arbeite als Buchhändlerin in der Buchhandlung Ozelot in Berlin.
Auf die Neuerscheinung von Verschlungenen, Verschlungen, das ist ein Roman des kanadischen Autors Régine Ducharme. 2020 ist der Kanada-Gastland der Frankfurter Buchmesse und im Zuge dessen wird dieser wirklich abgefahrene Roman, den man zurzeit nirgendwo bekommen kann, endlich wieder aufgelegt. Hi, ich bin Ludwig, ich arbeite auch hier im Ozelot.
Mein Name ist Gabriele Seebode von der Buchhandlung Auerbach in Berlin-Steglitz. Ich habe mich eigentlich schon darüber gefreut, dass etwas, auf das ich die Jahre vorher vergeblich gewartet habe, nämlich dass wieder mehr Menschen den Weg in die sympathische Buchhandlung um die Ecke finden, passiert. Und genau das habe ich eigentlich schon, also die Anfänge jedenfalls davon, in diesem Jahr bemerkt.
Nächste Station, Ostkreuz.
Wir haben tatsächlich wieder mal darauf gehofft, dass Ngugi Wa Thiong'o den Nobelpreis gewinnt, wobei wir uns über Olga Tokarczuk natürlich sehr freuen. Mein Name ist Carla Kutzner. Ich leite gemeinsam mit meiner Kollegin Stefanie Hirsbrunner die Buchhandlung und Agentur für Literatur Interkontinental. Wir würden uns freuen, wenn das Genre der Short Story, also die Kurzgeschichte, auch bei den deutschen Verlagen mehr als eigenes großes Genre präsentiert werden würde und anerkannt werden würde, weil es das in dem anglophonen Sprachraum auf jeden Fall schon tut und wir gerade viele afrikanische Autoren haben, die wunderbare Kurzgeschichten schreiben.
Worauf ich warte, vielleicht freue ich mich darauf, weil ich schon weiß, es wird eine neue Ian Hamilton-Übersetzung geben mit den Avali-Krimis, die ich sehr schätze. Ich bin Nancy Schmold von der Buchhandlung Eisenherz. Ich weiß nicht, ich hoffe immer, dass wir neue Lesbenkalender bekommen, weil die sind rar gesät. Die Jungs haben so viele tolle Sachen und für die Frauen gibt es den Missy-Kalender und die Butches und damit hat sie's. Und ich hätte gerne mehr tolle, ideenreiche Kalender von tollen Frauen.
Warten kann man sich als Buchhändler eigentlich gar nicht erlauben. Auf was denn? Auf Schnee? Nein, man muss ja aktiv sein. Christian Dunker von den Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz. Nach vorne treten kann man einfach auch schon bei der Buchauswahl. Kommen ist die Frage, wohin kommen oder vielleicht sogar rennen müssen, damit ganz viel da ist.
In Erwartung guter Literatur und schöner Bücher, das waren Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Berlin. Warten literarisch zum dritten jetzt, und zwar mit dem Schriftsteller Peter Wawerzinek, der nichts weniger als einen kompletten, ziemlich epischen Song zum Thema geschrieben hat. Den schaffen wir nicht ganz, aber einen kleinen Auszug und Obacht, den singt er sogar selber.
Im hohen Norden, am Ostseestrand, dort wo die Winde sterben gehen, dort siehst du mich, dort siehst du mich, dort siehst du mich, dort siehst du mich mit einem Stein in der Hand. Am Ostseestrand im Kreise, Kreise gehen. Und ich warte und warte und warte auf ein Schiff, ein kleines weißes Boot. Und ich warte und warte und warte. Hier gibt es keine SOS für meine Not.
Peter Wawerzineks Wartelied hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Begleitet hat uns in der Stunde Claudia Peppel. Ja, wie verbringen Sie noch diesen letzten Tag 2019 und den Abend? Rituell wartend auf Schlag 24 Uhr?
Nein, ich glaube nicht, dass, ich denke, die ganze Nacht ist ja voller besonderer Momente. Von daher finde ich nicht, dass diese Mitternachtszeremonie für mich so im Vordergrund steht. Ja, ich habe noch viel Arbeit vor mir über die nächsten Tage, weil ich noch einen Aufsatz fertig schreiben muss. Von daher werde ich tatsächlich heute eher produktiv am Schreibtisch sitzen, hoffentlich, und nicht so sehr über das Warten nachdenken.
Und welche Erwartungen hegen Sie fürs nächste Jahr? Frau Peppel.
Ja, ich glaube, ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass es ein friedlicheres Jahr wird als das letzte. Und man muss schon konstatieren, dass doch sehr, sehr viele Kriege und sehr viele Menschen in Not auf eine bessere Zukunft warten. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass diese Not gelindert wird und viele Leute nicht so lange warten müssen auf eine bessere Zukunft.
Glauben Sie, dass man mit der Kunst besser warten kann?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, die Kunst ist tatsächlich ein Möglichkeitsraum, der sehr viel Potenzial hat, über solche besonderen Phänomene nachzudenken.
Dankeschön, Claudia Peppel, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für Sie, einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Auch Ihr Buch will ich noch einmal nennen, Die Kunst des Wartens, zusammen mit der Kuratorin Brigitte Kölle haben Sie es herausgegeben. Erschienen ist es im Wagenbach Verlag. Ja, und damit wünscht das gesamte Lesart-Team allen Hörerinnen und Hörern, dass Sie gut ins neue Jahr kommen. Wir sind dann eben jedenfalls wieder für Sie literarisch an Deck.